Also mein Fazit nach 15 Monaten Weltreise ist, dass es eine unglaublich schöne Zeit war, aber ich würde nicht nochmal so lange am Stück weg sein wollen. Dadurch, dass ich mir jetzt dieses Leben so aufgebaut habe, indem ich immer wieder nach Deutschland zurückkommen kann für ein paar Wochen, um hier wieder zu arbeiten und dann zu gehen, ist das der perfekte Flow für mich, um die Welt zu sehen, aber zeitgleich auch immer wieder nach Hause kommen zu können. New York, Kapstadt, Kanada, Schottland, Barcelona und in Australien haben wir House-Sitting gemacht. Also wir haben definitiv mehrere tausend Euro gespart durch House-Sitting. Und Haustiere bedeuten Routine und Alltag. Und diese Routine damit zu haben, die ja so flöten geht als Backpacker, das ist das Schöne an House-Sitting. Hier zu Hause sehe ich ab und zu mal einen Hasen im Vorgarten rumhüpfen und unser House-Sit in Sydney war direkt am Meer an der Klippe. Und dort waren die Tiere, die ich jeden Tag hüpfen sehen habe, einfach Buckelwale.
Wow.
Wirklich, wir machen Spaziergänge mit unserem Hund, auf den wir aufgepasst haben, und neben dir springen einfach die Buckelwale. Ein Erlebnis, was dir einfach unter die Haut geht.
Wie reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen. Wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Die Reisepläne sind riesig, die Bucketlist ist ewig lang, aber das Sparschwein, das ist klein und abgemagert. Dieses Problem kennen sicherlich viele von euch. Mein heutiger Gast, Eileen, hat eine richtig schöne Lösung dafür gefunden, die zumindest in ihr Lebenskonzept sehr gut reinpasst. Eileen reist nämlich schon seit vielen Jahren mit kleinem Budget durch die Welt und spart dabei richtig Geld durch Freiwilligenarbeit, durch House-Sitting, Work-and-Travel und durch andere Spartipps, die ich in dieser Folge natürlich alle aus ihr rausquetschen werde. Wir sprechen über Eileens liebste Reiseform, über das Backpacken. Eileen nimmt uns mit auf ihre schönsten Abenteuer auf bisher 3 Jahren Weltreise und wir schauen natürlich auf das Kernthema dieser Folge. Wie reise ich eigentlich mit wenig Geld um die Welt? Ihr bekommt also viele spannende Infos und hilfreiche Tipps für eure nächste günstige Reise und ich spare mir jetzt weitere Worte und sage nur noch Hallo Eileen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, es freut mich riesig hier zu sein und dass ich eingeladen wurde dazu, über meine Art des Reisens zu sprechen und hoffentlich ganz, ganz viele Leute zu inspirieren oder zu motivieren.
Wo erwische ich dich gerade?
Jetzt gerade bin ich in Deutschland. Ich bin ja immer mal wieder in Deutschland oder in der Welt unterwegs und ja, aktuell bei meinem Papa zu Hause und arbeite wieder als Krankenschwester, bevor es im November für 4 Wochen nach Vietnam geht.
Wow. Jetzt hast du alle Fragen des Podcasts schon beantwortet. Jetzt können wir euch aufhören.
Fertig. Das war schön. Schön, dass du da warst, Eileen.
Ja, schön was. Tschüss. Nein, ich behaupte, jeder Langzeitreisende, so wie du es bist, so wie ich es auch bin, hat ein besonderes Datum, das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf geht. Manchmal ist es ein Flugticket, wo es draufsteht. Manchmal existiert es aber auch wirklich nur im Kopf, weil man mit dem Fahrrad, mit dem Auto losgefahren ist, vielleicht auch zu Fuß. Bei mir ist es der 17. September 2016, ein One-Way-Ticket nach Bangkok, mein allererster Flug überhaupt. Ich war 28, ich bin noch nie geflogen und dann gleich One-Way-Ticket, kein Rückflug. Ja. Welches Datum ist es bei dir?
Ja, ganz einfach, schon als du das gerade so angeschnitten hast, jeder hat so dieses eine Datum, dachte ich mir, der 18. Mai 2021, da bin ich gemeinsam mit meinem Freund. Mit Lukas, wir sind seit 11 Jahren zusammen, seit 3 Jahren reisen wir um die Welt zusammen und ja, wir sind am 18. Mai 2021 in Leipzig am Hauptbahnhof, blutige Anfänger im Backpacking, in den Zug gestiegen und unser erster Start war Mexiko. Ja, das ist jetzt einfach 3 Jahre her.
Wahnsinn,
vor 3 Jahren, ja.
Was war der ursprüngliche Plan, wenn du sagst, erster Stop war Mexiko, was hattet ihr vor?
Damals war ja noch Covid ein sehr, sehr großes Thema. Ich habe damals auch noch als Krankenschwester, oder ich arbeite immer noch als Krankenschwester auf Intensivstationen. Damals war es aber auch eine Intensivstation für Covid-Patienten. Jedenfalls, als Covid noch ein großes Thema war, war Mexiko eines der Länder, das relativ simple Einreisebestimmungen hatte. Und insofern war Mexiko unser Ticket in die Welt. Denn mit den 2 Wochen Aufenthalt, die wir in Mexiko hatten, konnten wir danach in die USA einreisen. Genau, aber direkt von Deutschland hätten wir nicht in die USA einreisen können. Wir mussten diese Stopover in Mexiko machen.
Ihr wolltet aber ganz klassisch backpacken und einfach gucken.
Absolut.
Konnte ja nicht viel planen, aber gucken, wie weit ihr kommt. Nee.
Also es gab natürlich irgendwann mal diese Route in meinem Kopf, welche Länder ich bereisen möchte, welche Länder ich sehen möchte. Und dann ist einfach das Leben passiert, dann ist Covid passiert und viele Länder, die wir gerne hätten bereisen wollen, konnten wir einfach nicht bereisen, eben wegen verschärfter Einreisebestimmungen. Mhm. Und insofern war unsere 15-monatige Weltreise, also wir waren 15 Monate am Stück unterwegs. Im Mai 21 sind wir gestartet und im August 2022 sind wir zurückgekommen. Mhm. War spontan. Wir sind da eingereist, wo wir konnten. Und insofern war unsere Route in diesen knapp anderthalb Jahren auch kreuz und quer um die Welt. Also wenn man das so ein bisschen verfolgt, hat das nicht wirklich Sinn ergeben, weil wir eben da einreisen mussten, wo wir einreisen konnten.
Na, damals hat so ungefähr gar nichts Sinn ergeben.
Ja.
Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir näher in deine Reise reinschauen oder in deine verschiedenen Stücke deiner langen Reise, die ja noch lange nicht vorbei ist. Krankenpflegerin hast du gesagt, Intensivstation.
Ja.
Klingt sehr herausfordernd, Schichtarbeit. Ich erwische dich gerade nach einer Frühschicht.
Das tust du, ja.
Warum, also falls du spontan einschläfst oder so, wissen wir warum. Warum wolltest du damals aufbrechen? Woher kam dieser Wunsch, eine Weltreise zu machen, auch aus dem Job heraus oder war das schon vorher da?
Ich glaube, das ist eine der wirklich meistgestellten Fragen. Ab wann wusstest du, dass du eine Weltreise machen möchtest oder was war dein Schlüsselmoment oder wann wusstest du, okay, ich möchte auf Weltreise gehen?
Das hören wir Journalisten übrigens gar nicht gern, dass wir die Frage stellen, die jeder stellt. Oh. Aber gut, mach weiter.
Und alles beendet, aufgelegt.
So, alles ganz schlechte Laune jetzt.
Also ich muss sagen, es gab nie diesen Einschlüsselmoment. Also es gab in meinem Leben nicht dieses, wow, ich möchte backpacken gehen und ich möchte die Welt bereisen. Das war so ein ganz schleichender Prozess schon, als ich klein war und Dokumentation gesehen habe oder Bilder von fernen Ländern, habe ich dieses Herzrasen bekommen. Dieses unglaubliche Fernweh. Also das musste einfach nur eine Dokumentation über die Westküste der USA sein, diese Weiten, ja, diese riesige Weite dort, wie Leute Roadtrips machen oder wie man mit dem Backpack durch Bangkok, wir hatten es gerade, läuft. So einfach Bilder, die immer mal aufgeploppt sind in Serien, im Fernseher, in der Zeitung. Und ich hatte immer schon dieses enorme Fernweh in mir. Und irgendwann fängt man so unbewusst an. Also ich hatte schon immer ein Sparkonto und ich habe schon immer Geld zur Seite gelegt. Ich wusste nie so richtig, wofür oder für was. Aber irgendwann formte sich das halt heraus. Also irgendwann wird dieser Plan ja immer mehr zu deinem, also diese Idee wird immer mehr zu einem Plan. Und irgendwann mit, ich glaube, 16 Jahren habe ich zum ersten Mal laut ausgesprochen. Ich habe es öfter mal gesagt, aber dann so richtig mit fester Tonlage zu meinem Papa. Papa, ich gehe auf Weltreise. Ich mache eine Ausbildung. Ich arbeite dann noch ein bisschen. Ich spare mein Geld und dann gehe ich auf Weltreise. Und dann bin ich auf Weltreise gegangen, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe, Geld gespart habe. Und dann stand ich in Leipzig am Hauptbahnhof.
Hast du denn für diese Auszeit damals dann gekündigt? Hast du dir freigenommen? Wie hast du das gemacht? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten.
Nach 2 Jahren an der Uniklinik bin ich in die Zeitarbeit gewechselt, was bedeutet, dass mein Arbeitgeber die Zeitarbeit mich in den Krankenhäusern in einem festen Umkreis von meinem Wohnort hier zu Hause einsetzt, wo ich benötigt werde. Also ich werde dort eingesetzt, wo der Bedarf herrscht. Das bedeutet, ich bin kein Teil eines festen Teams. Ich bin nicht Teil von Urlaubsplänen, die meist schon auf den Stationen ein Jahr vorher besprochen werden, sondern ich werde sowieso nur da eingesetzt, wo ich benötigt werde. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich halt auch jederzeit wieder wegfallen kann.
Ja.
Und ja, die Zeitarbeit war dann quasi mein Ticket, dass ich diese Weltreise machen konnte. Ich habe dann einen ruhenden Arbeitsvertrag gehabt für 8 Monate. Mein Plan war, 8 Monate um die Welt zu reisen. Und ja, es passierte Folgendes, was wahrscheinlich irgendwie vielen Weltreisenden oder Langzeitreisenden passiert. Dieses Enddatum rückt näher, diese 8 Monate sind irgendwann vorbei. Damals saßen wir gerade auf Hawaii und haben Freiwilligenarbeit gemacht und ich hatte noch Geld und ich hatte noch Lust weiterzureisen. Und dann habe ich meinen ruhenden Arbeitsvertrag, mein Sabbatical, verlängert. Und kam schlussendlich nach 15 Monaten statt 8 Monaten zurück. Ups.
Upsi, ja, kann passieren. Einige Weltreisende werden das kennen.
Ja, ich denke schon.
Low-Budget-Backpacking. Wir sprechen gleich noch über das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Freiwilligenarbeit und all diese Jobs, die du unterwegs für dich entdeckt hast oder ihr für euch entdeckt habt.
Ja.
Ihr seid aber gestartet als klassische Low-Budget-Backpacker. Ich glaube, das Wort Backpacker beinhaltet schon Low-Budget, aber wie auch immer, vielleicht kann man das auch ein bisschen luxuriöser machen. Was bedeutet Low-Budget für dich, unterwegs zu sein? Hau mal die ersten Spartipps raus. Wo spart ihr Geld, wenn ihr unterwegs seid?
Also erstmal in den Unterkünften. Du wirst uns niemals und du hast uns niemals, okay, vielleicht weil wir uns mal was gönnen wollten, nachdem wir in wirklich abgeranzten Hostels geschlafen haben, aber ansonsten wirst du uns oder hast du uns zu Beginn der Weltreise sehr, sehr viel in Mehrbettzimmern gefunden, also in Hostels, wo man sich die Zimmer teilt mit anderen. Damals zu Covid muss man auch sagen, war der Tourismus ja relativ down einfach, ne? Also die Preise waren sowieso viel niedriger. Ich weiß zum Beispiel, dass wir Costa Rica, was ja als ein sehr teures Reiseland gilt, damals für 960 Euro pro Person mit Anreise für 4 Wochen bereist haben. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wenig Geld für Costa Rica mit Anreise und Transport. Also alles, alles, was man so braucht in einem Land.
Ja.
Wir sparen also unser Geld bei den Unterkünften. Häufig sind wir auch einfach an die Hostels gegangen, also persönlich hingegangen, nicht vorher gebucht und haben gefragt, ob irgendwo noch ein Zimmer oder ein Bett frei ist, weil das funktioniert tatsächlich auch heute noch, einfach persönlich hingehen und fragen, ob irgendwo eine versteckte Besenkammer ist, wo man schlafen kann.
Der Luggage Room, ich nehme den, ist kein Problem.
Das ist hübsch, hier kann ich mich lang machen, bin nur 1,60.
Genau.
Wir kochen sehr, sehr viel selber. Also wenn wir Unterkünfte haben, dann meist mit eigener Küche, weil wir einfach auch lieben, selber zu kochen. Und es ist wie zu Hause, es ist immer günstiger, selber zu kochen, als essen zu gehen. Das ist kein Geheimnis. Wir machen kostenfreie Aktivitäten. Also du wirst uns sehr, sehr selten bei irgendwelchen Touren finden, für die wir Geld bezahlen müssen, sondern stattdessen würden wir probieren, vielleicht einen kostenfreien Weg zu finden. Oder wir sagen, okay, dann machen wir diese Tour nicht und schauen uns stattdessen was anderes an. Wir gehen wandern oder wir machen uns einen schönen Tag am Meer. Es ist ja auch immer Auslegungssache, ne? Muss ich jetzt für, ich weiß nicht wie teuer, ein Helikopterflug damals über den Grand Canyon in den USA war, aber es war definitiv teuer. Und ja, wir hätten das gerne gemacht, aber es hat uns einfach gereicht, diesen Blick auf den Grand Canyon zu haben. Also einfach dieses Wissen, schon vor Ort zu sein und diesen Ausblick for free zu haben, hat uns persönlich eben gereicht. In teuren Ländern, wenn wir Roadtrips gemacht haben, haben wir im Auto geschlafen. Einfach probieren, das Geld so gut wie möglich zusammenzuhalten. Denn wir haben halt alle, die auf Weltreise gegangen sind oder auf Weltreise gehen, haben diese große Summe X angespart und man versucht dann eben auf dieser Reise die Möglichkeit zu finden, diese Summe X so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und dann wird man halt einfallsreich.
Das stimmt. Was ist für dich das Schönste an dieser Reiseform, die du für dich gefunden hast?
Ich glaube, erstmal die Tatsache, dass ich mir meinen Traum erfüllt habe. Also ich denke, das macht man viel zu selten, sich selber mal auf die Schulter zu klopfen irgendwie und zu sagen, okay, du hast das wirklich geschafft. Du hattest diese Idee, diesen Plan und du hast das umgesetzt.
Ja.
Und ja, mittlerweile habe ich den schönen Flow, dass ich immer wieder nach Hause kommen kann, als Krankenschwester arbeiten kann, meine Reisekasse dadurch auffüllen kann und dann wieder raus in die Welt gehe. Also ich habe diesen perfekten Lifestyle zwischen, ich mache meinen Beruf wieder gerne, weil ich ausreichend Abstand dazu hatte. Denn als ich 2021 auf Weltreise gegangen bin, wollte ich nicht mehr in meinen Beruf zurück. Mein Plan war, nie wieder als Krankenschwester zu arbeiten. Ich war völlig fertig und ausgebrannt von, ja, einfach die Situation damals mit Covid. Es war eine Intensivstation, wie gesagt, mit Patienten, die auch Covid hatten. Also 8 Stunden in dem Schutzanzug, Mundschutz drüber, das Visier drauf. Es war einfach hart. Es war wirklich hart. Und ja, einfach auch die Erkenntnis zu haben, dass ich meinen Beruf gerne mache. Mit dem Abstand, den ich eben durch Weltreise auch zu meinem Beruf gewonnen habe.
Ja.
Und ja, insofern liebe ich das an meiner Art zu reisen, dass ich den Luxus habe, immer wieder nach Hause kommen zu können. Also, dass ich dieses große Stück Heimat habe, dass mein Papa, bei dem ich aktuell lebe, mir jederzeit die Tür öffnet, dass meine Freunde und Familie mich jederzeit mit offenen Armen empfangen. Und ich dann einfach mal wieder für ein paar Monate weg bin und mit neuen Geschichten und Abenteuern zurückkomme.
Ja. Wann war dir denn klar auf diesem ersten Part der Reise, dass die länger dauern wird als 8 Monate, 12, 15 Monate, was du dir da gesetzt hattest?
Als ich losgereist bin.
Okay.
Mein Papa hat mir damals am Hauptbahnhof in Leipzig Tschüss gesagt. Und ich sag, bis in 8 Monaten. Und er sagte, ja, ja, na klar, bis in 8 Monaten. Also eigentlich war das tatsächlich von Anfang an so im Hinterkopf, aber tatsächlich zu sagen, okay, ich verlängere diese 8 Monate jetzt nochmal, war, als wir gerade freiwillig auf Hawaii gearbeitet haben. Und das war tatsächlich so ein Schlüsselmoment. Mhm. Ich hatte gerade angefangen zu arbeiten auf dieser Farm an der Westküste von Oahu und habe begonnen mit meinen täglichen Aufgaben und habe irgendwie gerade so das Haus sauber gemacht, habe gefegt oder gewischt, irgend sowas und habe mir kurz einen Kaffee gemacht und bin raus auf diese riesige Holzveranda gegangen mit dem Blick auf diese, man kennt das aus Jurassic Park, diese Faltenberge, die man, diese Kulisse, die Hawaii so ausmacht, dieses saftig Grüne, und dort haben wir jeden Morgen genau drauf geschaut und die Sonne ging auf über dem Meer und ich sitze auf dieser, ja, und ich sitze mit meinem Kaffee auf dieser Veranda und dieses das Ende der Weltreise rückt ja langsam näher. Mhm. Und ich saß da mit meiner Tasse Kaffee und schaue mir diese Landschaft an und dieses Leben, was ich gerade führe, bei 30 Grad mitten in der Sonne auf Hawaii. Keine Kosten für die Unterkunft, keine Kosten für die Lebensmittel. Und ich dachte mir, nee, ich kann einfach noch nicht zurückgehen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Länder bereist und es gab einfach noch so viel mehr, was ich sehen wollte.
Ja, und wenn man dann auch schon mal so weit ist, ne? Also ich habe mir das in Australien damals gedacht, ja, aber jetzt bin ich ja da. Also es wäre ja dumm, jetzt nicht nach Neuseeland zu gehen oder jetzt nicht die Fidschis anzuschauen, weil wann kommt man denn nochmal an dieses Ende der Welt?
Ich habe auch total das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, man geht so auf so eine Weltreise los mit dieser Bucketlist, mit diesem, ich möchte das, das, das und das sehen. Und man denkt sich, wenn ich das gesehen habe, dann bin ich fertig. Dann bin ich glücklich, ich habe das gesehen, ich habe meine Bucketlist abgearbeitet, alles klar, ich gehe zurück nach Hause. Aber was passiert, ist eben, dass man andere Reisende kennenlernt, die dir von neuen Orten oder Ländern erzählen. Also deine Liste wird einfach immer länger. Es ist nie bei mir passiert, dass ich diese Liste abgehakt habe. Also ja, habe ich, aber es kam immer wieder was Neues dazu. Unsere Welt ist einfach so riesig und so schön. Es gibt einfach immer wieder irgendwas zu entdecken.
Ja, deswegen habe ich gar keine Bucketlist. Ich bin damals ohne Bucketlist los, aber es ist genau das Gleiche passiert wie bei dir. Ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, ich komme gerade da und daher, das musst du unbedingt sehen. Und habe natürlich sofort gesagt, ja warte, dann gehe ich da jetzt hin. Und dann ging es halt immer und immer weiter. Ja. Und dann zeigen sie dir ein Foto. Ich war damals auch noch gar nicht, also es war 2016, ne? Instagram war da gerade so am Kommen. Das war noch gar nicht so, dass man sich irgendwas anguckt und sich davon inspirieren lässt. Ich habe dann gegoogelt, was sie mir erzählen und guck mir das an und sag, wow, okay, fahr ich hin, kein Problem.
Los geht's!
Ach schön, manches ändert sich nicht. Jetzt hast du es gerade angesprochen, die Freiwilligenarbeit war das Erste, was euch begegnet ist. Hattet ihr denn vorher überhaupt den Plan zu arbeiten oder bist du wirklich mit der Idee los, ich habe hier Betrag X und wenn der leer ist, dann ist der leer, dann gehe ich halt zurück?
Das war ursprünglich der Plan. Also tatsächlich war so diese Summe X, und man sagt ja, das ist ja auch kein Geheimnis, also man sagt ja ungefähr 1.000 Euro pro Monat sollte man einplanen für eine Weltreise. Das findest du auf jedem Reiseblog. Das sagt ja jeder, der schon mal eine Weltreise gemacht hat. Also das springt dir überall entgegen. Plane ungefähr 1.000 Euro pro Monat ein, weil du eben, natürlich kannst du günstiger in einem Land auskommen, siehe Südostasien, da brauchst du keine 1.000 Euro im Monat. Also man kann auch 1.000 Euro in Südostasien ausgeben, aber ja. Und dann eben teurere Länder wie USA oder Kanada. Also so hält sich das einfach die Waage. Ne? Mhm. Und wir hatten diese Summe X angespart. Und obwohl mein Geld nicht ausgeschöpft war, weil wir eben wirklich, wirklich low budget unterwegs waren, dachte ich mir, okay, es muss ja noch Wege geben, um das Geld einfach noch besser zusammenzuhalten. Weil ich ja wusste, ich wollte eigentlich nicht zurück als Krankenschwester in Deutschland arbeiten. Das heißt, ich hatte halt wirklich auch die Angst im Nacken sitzen, dass dieses Geld ja irgendwann leer wird oder leer werden kann, logisch. Mhm. Und ja, dann haben wir uns eben mit Alternativen beschäftigt. Also irgendwas, was man mit dem Backpacking verbinden kann. Und dann stößt man relativ zeitnah auf Begriffe wie Work and Travel oder Freiwilligenarbeit. Mhm. Oder House-Sitting.
Und was genau, unterscheidet das mal bitte für uns, was genau ist Freiwilligenarbeit? Es ist nicht Work and Travel.
Nein, Freiwilligenarbeit bedeutet, dass du deine Arbeitskraft gegen kostenfreie Kost und Logis eintauschst. Es gibt keinen festen Vertrag, sondern es gibt diese Website, die heißt Workaway. Die Anmeldung kam damals, glaube ich, 46 Euro pro Jahr pro Person. Und genau, dort suchst du dann in den unterschiedlichen Ländern nach den unterschiedlichsten Gastgebern, nach den unterschiedlichsten Aufgaben. Du schreibst so eine kleine Bewerbungs-E-Mail, hast ein Profil mit Bildern und einer Beschreibung über dich, was du so machst, wer bist du. Und dann gehst du dahin, arbeitest ungefähr 4 bis 6 Stunden täglich und im Gegenzug solltest du dafür kostenfreie Unterkunft und kostenfreie Lebensmittel bekommen.
Mhm.
Und Work and Travel ist, wie der Name das sagt, Arbeiten und Reisen. Also ich arbeite richtig, ich habe einen Arbeitsvertrag, ich habe ein Konto und ich erhalte Geld für die 8 Stunden oder 12 Stunden oder wie lange auch immer ich arbeite pro Tag.
Genau. Okay. Und Freiwilligenarbeit beim Work and Travel kommen wir nachher noch drauf, was das genau ist und was wir da beachten müssen. Bleiben wir mal bei der Freiwilligenarbeit. Kann das denn grundsätzlich jeder machen oder brauche ich dafür eine Arbeitserlaubnis? Ich arbeite ja.
Das ist so ein bisschen, muss man tatsächlich sagen, eine Grauzone. Mhm. Rein theoretisch bräuchtest du ein entsprechendes Visum dafür. Also wir haben das in den USA gemacht, auf Hawaii. Und dafür hätten wir ein entsprechendes Visum benötigt. Hatten wir nicht. Hat niemand interessiert, weil wir haben das auch niemandem gesagt. Und sogar unsere Gastgeber haben uns gesagt, wenn bei der Einreise der Immigration Officer fragt, warum ihr hier seid, dann sagt ihr einfach, ihr besucht Freunde und Familie.
Genau. Was genau hast du denn in den Ländern gemacht, wenn du sagst, du hast da gearbeitet? Was arbeitet man dann für Jobs?
Total, also ist halt total unterschiedlich. Du kannst zum Beispiel Freiwilligenarbeit auch in Deutschland irgendwo machen, weil vielleicht eine Omi und ein Opi Hilfe im Garten brauchen. Und ja. Wir zum Beispiel haben Freiwilligenarbeit auf Oahu und Big Island gemacht. Das sind 2 hawaiianische Inseln. Und auf Oahu haben wir an der Westküste gearbeitet. Das war so eine große Farm mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Wir haben einfach Gartenarbeit gemacht oder halt das Haus in Ordnung gehalten. Dann hatten wir unterschiedliche Projekte. Zum Beispiel sollten wir einmal Palmen beschneiden, was wirklich anstrengende Arbeit ist. Also auf die Leiter hoch und diese Palmblätter kürzen oder abhacken oder was auch immer wir dort gemacht haben. Oder wir haben den Zaun gestrichen, der um das Grundstück rundherum verteilt war. Und meistens sind die Gastgeber, die sowas ja auch anbieten, Menschen, die selber viel gereist sind. Also es geht ja vor allem auch um den Austausch. Also ja, die Arbeit steht schon im Vordergrund und wahrscheinlich haben die irgendein Projekt, irgendwas muss gebaut werden oder erneuert werden und deswegen brauchen die einfach die Arbeitskräfte. Aber vor allem geht's ja auch darum, abends beieinander zu sitzen und zusammen zu essen oder Lagerfeuer zu machen oder Ausflüge zusammen zu machen. Das ist ja vor allem auch Freiwilligenarbeit, dass man auf anderer Ebene in Kontakt mit den Einheimischen kommt.
Ist ja für beide Seiten ziemlich cool. Ich habe gerade so den Gedanken, oh, das sind ja echt billige Arbeitskräfte, die sich dann reinholen. Ja. Aber wenn man mal guckt, wie teuer Hawaii ist, ist es ja auch eine ziemlich coole Art, einfach auf Hawaii wirklich kostenlos mehrere Wochen zu verbringen.
Absolut. Wir waren 6 Wochen. Ja, 6 Wochen haben wir freiwillig gearbeitet auf Oahu. Und wir hatten halt wirklich dieses Nonplusultra, dass wir einfach die Unterkunft komplett gratis hatten. Und auch die Lebensmittel. Ein einziges Mal sind wir einkaufen gegangen, weil wir irgendwas holen wollten. Und ich sehe heute noch auf diesem Band vor mir, weil du eben meintest, Hawaii ist ja auch teuer. Ja, wir haben eine Packung Eier geholt, eine ganz normale Flasche O-Saft und eine Tüte Chips. Und dafür haben wir, sage und schreibe, 24 Euro bezahlt. Wir haben damals auch geschaut, wie teuer es wäre, eine Unterkunft auf Hawaii zu nehmen. Also wir wollten unbedingt nach Hawaii, bevor wir die Freiwilligenarbeit gefunden haben. Und wir hatten damals, glaube ich, für eine Woche geschaut, im Auto schlafen. Billigstes Auto wären auch, ich glaube, 300 Euro oder so gewesen für eine Woche. Also das ist halt, das sind einfach Preise, ja.
Ja, jeder, der schon mal geguckt hat nach so einem Hawaii-Urlaub, wird das nachvollziehen können und vielleicht nicht gebucht hat deswegen. Dann haben wir ja vielleicht eine neue Variante gefunden, wie man da dann doch schön hinkommt. Ja. Du hast mittlerweile noch mehr Varianten gefunden, unter anderem das House-Sitting. Beschreib mal bitte, was das genau ist.
Ist so ein bisschen mein kleines Herzensprojekt, obwohl ich es nicht erfunden habe, aber ich habe mich total in House-Sitting verliebt. Also bevor wir gleich darüber reden, muss ich gleich an alle sagen, Achtung, Suchtgefahr. Wirklich, House-Sitting bedeutet, also angenommen, du möchtest in den Urlaub, aber hast Haustiere bei dir zu Hause. Mhm. Dann möchtest du ja, dass diese Haustiere umsorgt werden.
Klar.
Und dann komme ich ins Spiel. Ich als House-Sitter komme zu dir nach Hause, in deine Wohnung oder in dein Haus oder wo auch immer du lebst und passe auf deine Haustiere auf, solange du selber unterwegs bist. Das ist House-Sitting.
Klingt perfekt. Für beide Seiten. Welche Orte hast du schon gesehen durch House-Sitting? Erzähl mal.
Wir haben unseren ersten House-Sit gemacht in New York. Das Beste über House-Sitting habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Das bedeutet auch wieder, dass man nichts für die Unterkunft bezahlt. Und wir waren damals 10 Tage, glaube ich, in New York. Vorher hatten wir geschaut, wie teuer 10 Tage New York in irgendeinem kleinen Hostel in irgendeiner abgelegenen Gegend wäre. Und es war einfach unbezahlbar. Und ja, dann hatten wir den House-Sit in Brooklyn, in diesen, kennst du das aus Filmen, diese Häuser mit diesen Steintreppen, wo immer alle draußen sitzen? Und ja, so, dort waren wir.
Genau, in dem Haus.
Quasi, in diesem Haus, nur in diesem Haus. Genau, das war unser allererster House-Sit. Und wir waren mittlerweile 3-mal wieder in New York, in diesem Haus, bei diesen Hausbesitzern, mit den beiden Hunden, auf die wir schon 2021 aufgepasst haben. Mhm. Dann waren wir in Kapstadt House-Sitting machen, 3 Wochen. Da haben wir auf eine Katze aufgepasst, die hieß Sansa und konnte High Five, daran erinnere ich mich noch. Das Wichtigste voran bei dieser gesamten Geschichte. In Kanada haben wir 6 Wochen House-Sitting gemacht, in Vancouver.
6 Wochen?
Ja. Ja. Wow. Also es ist viel, viel Geld, was wir gespart haben. Ne? 6 Wochen Vancouver, Kanada, kann man einfach aus Spaß eingeben bei Booking, wenn man Lust und Laune hat, wie teuer eine Unterkunft wäre dafür. Also wir haben definitiv mehrere tausend Euro gespart durch House-Sitting, definitiv. Schottland 3 Wochen, da haben wir in einer riesigen, es war wirklich ein Anwesen, ich möchte fast sagen Schloss oder Burg gewohnt, das war ein heftiger House-Sit und richtig, richtig schön. Da haben wir auf 3 Hunde und 3 Katzen aufgepasst. Mhm. Dann haben wir, genau, New York, Kapstadt, Kanada, Schottland, Barcelona und in Australien haben wir House-Sitting gemacht. Also das komplette vergangene Jahr 2023, waren wir in Australien, haben Work and Travel gemacht. Und um auch dort die Kosten einzusparen, haben wir in Australien insgesamt, ich glaube, 10 oder 12 Wochen House-Sitting gemacht in Melbourne und in Sydney. Kann man auch einfach so dieses Spiel spielen, einfach mal einzugeben, wie teuer 4 Wochen Sydney wären, wenn man die Unterkunft bezahlen würde. Das ist halt einfach unbezahlbar. Muss man nicht drüber reden, ist einfach unbezahlbar.
In Sydney bin auch ich an den Punkt gekommen. Ich habe immer in Hostels geschlafen, ne, und habe immer gedacht, komm, okay, die 5 Euro. Und dann wurden es irgendwann 5,10 in Australien. Ja. Und in Sydney, wo es dann nicht mehr 5,10, sondern auch für das abgeranzte Zimmer überhaupt dann schon fast 80 Euro sind, habe ich dann auch das Couchsurfen für mich entdeckt und habe eine ganze Woche in Sydney kostenlos gewohnt.
Das ist
cool. Nur sind dann ja noch andere Leute da und die wollen dann reden und die wollen dir was zeigen und das ist ja auch super lieb, aber je nachdem in welcher, ich war in Monat 6 oder 7 meiner Weltreise und hatte das Bedürfnis nach Alltag, nach alleine sein, nach ne, irgendwie, und das ist natürlich, wenn man ein Haus mit Haustieren hat, auf einmal kommt da so ein Alltag auf, so stelle ich mir das vor. Ist es so?
Es ist absolut so. Als du gerade Couchsurfing gesagt hast, ich bekomme oft die Frage, hast du noch nie Couchsurfing probiert? Du so als Low-Budget-Backpackerin, immer so House-Sitting und Freiwilligenarbeit, aber Couchsurfing, auch voll die Variante, kennt man doch. Ich sag ja, aber da muss ich mit anderen Leuten reden.
Ja, genau.
Also, ich mag andere Leute wirklich gerne und ich stehe gerne in Kontakt mit anderen Menschen. Aber wenn ich den Luxus habe, ein ganzes Haus oder eine ganze Wohnung in New York oder Barcelona oder Schottland oder Kanada für mich zu haben und diesen Alltag und diese Routine damit zu haben, die ja so flöten geht als Backpacker, ist einfach, da gibt's ja keinen Alltag. Wie soll es Alltag geben, wenn ich ganz oft von Ort zu Ort reise und maximal vielleicht 2 bis 3 Nächte irgendwo bleibe? Also vor allem, wenn man sehr schnell reist, wird man ja auch müde irgendwann. Also diese Reisemüdigkeit ist ja ein Thema, was definitiv Existenz ist. Also das existiert, das gibt es. Und um dem entgegenzuwirken, ist halt auch House-Sitting so perfekt, weil man einfach, Haustiere bedeuten Routine und Alltag. Die bekommen vielleicht früh und abends Medikamente oder die haben ihre liebste Hunderunde oder die liegen gern mit dir auf dem Sofa oder die haben ihr liebstes Spielzeug. Also damit bekommst du einfach diesen Alltag zurück. Du bekommst eine eigene Küche, du bekommst ein eigenes Schlafzimmer. Ja, du findest einfach wieder mehr Ruhe und kannst mal wieder ein paar Schritte runterfahren, also ein paar Schritte zurückgehen und einfach mal wieder abschalten. Das ist das Schöne an House-Sitting.
Ja. Wie wird man denn House-Sitter?
Und zwar gibt's die Website Trusted House-Sitters und dort erstellt man einfach ein Profil, stellt sich vor. Man kann, glaube ich, insgesamt 10 Bilder hochladen. Und dann findet man die unterschiedlichsten Filter. Also zum Beispiel, in welchem Land möchtest du House-Sitting machen? Wie lange möchtest du House-Sitting machen? In welchem Zeitraum möchtest du House-Sitting machen? Auf welche Tiere willst du aufpassen? Also du kannst alles Mögliche filtern. Und dann werden dir eben diese Anzeigen der Hausbesitzer angezeigt und du bewirbst dich darauf. als eine ganz normale Plattform. Du hast dein Profil, der Hausbesitzer hat sein Profil. Und wenn die dich mögen, dann kannst du dort den Haussit machen. Buchst dein Flug oder dein Ticket oder was auch immer, wie auch immer du da hinreisen möchtest.
Ja.
Klingelst an der Tür und bist Haussitter.
Okay, also ich stelle mir das als so einen richtig hohen Vertrauensvorschuss dann aber auch vor, weil gerade wenn es auch um Haustiere geht, die Haustierbesitzer kennen das, man will ja eigentlich das Haustier schon mal bekannt gemacht haben mit der Person und man möchte sich darauf verlassen, dass die auch wirklich kommt. Man will ja in den Urlaub und du möchtest dich auch darauf verlassen, dass du da reingelassen wirst und man lernt sich ja vorher gar nicht so richtig kennen. Du kannst ja nicht nach New York fliegen für so ein Haussitter-Casting.
Und zwar musst du dich auf der Seite Trusted House Sitters erstmal verifizieren. Also du musst deinen Reisepass hinterlegen oder sonst irgendein Dokument, damit du eben nicht einfach die Bude leer räumst und vielleicht Diebstahl begehen willst. Also das ist schon mal die Absicherung für die Hausbesitzer. Das heißt, all deine Daten musst du hinterlegen. Und andersrum hört man auch natürlich auf sein Bauchgefühl, ne? Also wir hatten nur durchgängig positive Erfahrungen mit House-Sitting. Uns wurde nie abgesagt, wir haben nie abgesagt, wir hatten immer zuvor ein Telefonat, also wir bewerben uns halt, wir schreiben einfach eine Nachricht auf diese Stellenanzeige, stellen uns nochmal vor, sagen, wir sind Aileen und Lukas, wir machen das und das, wir lieben Haustiere, wir würden uns total freuen, vorbeizukommen. Also das muss man auch ein bisschen ausformulieren, ne? Man möchte ja auch Vertrauen schaffen.
Mhm,
dann bekommt man im besten Fall eine Antwort von denen und dann wird immer ein Telefonat vereinbart. Also nein, persönlich hinfliegen funktioniert eher selten, aber man kann ein WhatsApp-Videocall machen oder FaceTime oder was auch immer, so dass man sich einfach schon mal sieht, so wie du und ich jetzt. Und dann entscheidet ja auch schon dein normales Bauchgefühl, sowohl deine Seite als auch die Seite der Hausbesitzer, ob man sich einfach gegenseitig mag.
Ja,
und wenn man sich mag, dann kommt dann die Zusage. Ne? Man tauscht die Handynummern und die sagen, okay, alles klar, du kannst herkommen, bis bald. Und das war's tatsächlich. Also ja, es ist natürlich viel auf Vertrauensbasis, aber ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Also ich habe noch nie gedacht, okay, was ist, wenn die jetzt abspringen, weil das einfach noch nie passiert. Du fragst ja auch, okay, wo wollt ihr denn hin? Habt ihr schon euer Ticket gebucht? Wie lange wollt ihr weg sein? Geht ihr Familie besuchen? Geht ihr Freunde besuchen? Also man hinterfragt ja auch so ein bisschen, ne, und hört einfach auf den normalen Menschenverstand.
Ja.
Ja.
Was war denn so die schönste oder vielleicht auch skurrilste? Du sagtest, du hast fast nur schöne Erfahrungen gemacht. Was war die schönste Haussitter-Erfahrung so für dich? Kannst du das überhaupt benennen?
Also dadurch, dass wir wirklich durchgängig in all den Städten, die ich aufgezählt habe, nur positive Erfahrungen hatten, fällt mir das sehr, sehr schwer, die schönste rauszupicken. Aber ich würde fast sagen, dass es eigentlich die Offenheit und Herzlichkeit der Menschen war, die ihre Haustür für uns geöffnet haben. Als ich damals die Zusage für New York bekommen habe und wusste, ich kann jetzt so und so viele Tage ohne Kosten für die Unterkunft und mit der Verantwortung für zwei total niedliche Hunde in New York sein, dann habe ich das Gefühl, mich bedanken zu müssen. Also dann habe ich das Gefühl, dass ich 100-mal Danke sagen muss an die Menschen, die mir das möglich machen. Was aber passiert ist, war, dass man uns die Metrokarte geschenkt hat für einen Monat, was einfach 150 Euro pro Person sind. Also sie haben uns einfach dieses Geschenk gemacht, obwohl ich das Gefühl hatte, ich muss mich bedanken bei denen, haben die mir ein Geschenk gemacht. Und dasselbe war in Kanada. Als wir zur Tür reingekommen sind, die hatte den Schlüssel draußen liegen lassen, weil die dann schon unterwegs waren. Und wir kommen rein in die Küche und da lag von der liebsten Bäckerei, die nur, ich glaube, 10 Minuten Spaziergang entfernt war, ein Gutschein für diese Bäckerei. Das waren, glaube ich, 35 Euro oder so. Und das sind einfach so kleine, besondere Gesten. Also das waren so kleine Dinge, die einfach gemacht haben, mit denen die einfach Danke sagen wollten, weil für die, es ist ja für alle eine Win-Win-Situation. Ich kann dort sein und darf kostenfrei leben und habe die Verantwortung für Haustiere, also das ist auch die große Überschrift, Verantwortung für Haustiere. Und im Gegenzug müssen die natürlich keine Tierpension suchen, denn das ist natürlich auch teuer.
Also zu wissen, dass die Tiere in guten Händen sind und zu Hause bleiben können in ihrer Umgebung, jeder Tierbesitzer kennt das und all diesen Trouble, den man da vorher auch hat, ne? Wenn man weiß, ich will eigentlich in den Urlaub und man will eigentlich abschalten und ist mit dem Kopf auch vorher übelst gestresst, weil ein Riesenthema für Tierhalter.
Absolut. Und deshalb machen wir auch immer, das ist so ein kleiner Tipp, also wer House-Sitting probieren möchte und natürlich auch eine gute Bewertung haben möchte, denn man sammelt natürlich Bewertungen, also man bewertet sich am Ende eines Haussitz, man kann das machen und je mehr positive Bewertungen man natürlich auf seinem Profil hat, desto eher bekommt man eine Haussitz-Zusage. Das ist logisch, ne? Ist ja ganz logisch. Wenn man den ersten Haussitz sucht und noch keine Bewertungen hat, dann dauert es ein bisschen länger, bis man vielleicht eine Zusage bekommt. Aber sobald man angefangen hat, Bewertungen zu sammeln, die alle mit 5 Sternen am besten sind, dann kriegt man halt auch die Haussitz-Zusagen schneller. Und insofern machen wir es auch immer so, weil du gerade meintest, man macht sich auch Sorgen um seine Haustiere, dass wir jeden Tag ein kleines Update schicken. Also man hat ja dann die Handynummer von den Besitzern und dass man einfach ein kleines Foto hinschickt, was man heute so gemacht hat, wie geht's den Haustieren. Und ja, das ist schon mal die Garantie für eine gute Bewertung am Ende.
Ja, ich wurde zuletzt schlecht bewertet von meiner Schwester. Da habe ich nämlich das Haustier gesittet, als sie im Urlaub war. Und ich wollte sie in Ruhe lassen und habe einfach nur jeden dritten oder vierten Tag was geschickt. Oh, oh. Und das hat sie voll gestresst, weil sie dachte, irgendwas ist los.
Also tägliche Updates. Da sind wir wieder bei dem
Thema. Ja. Genau, immer gut. Ich habe eine sehr schlechte Schwesterbewertung bekommen. Ach, schön. Das war House-Sitting. Ihr habt aber noch eine andere Reiseform, du hast es vorhin schon angesprochen, oder eine andere Form, unterwegs Geld zu verdienen, Work and Travel. Das ist jetzt ein bisschen eingeschränkter. Die beiden Formen, die wir jetzt gerade hatten, die können ja wirklich alle Menschen machen, wenn sie sich bewerben und genommen werden. Bei Work and Travel sieht das ein bisschen anders aus. Da kann sich auch jeder selber informieren. Das musst du uns jetzt nicht erzählen. Das ist vor allem alterstechnisch ein bisschen begrenzter. Ihr wart jetzt ein Jahr in Australien. Erzähl mal, was ihr da für Jobs gemacht habt, wenn ihr da auch mit Arbeitsvertrag, wie du schon gesagt hast, gearbeitet habt.
Australien. Ich muss gleich lächeln.
Bling, bling. Bling. Herzchenaugen.
Und zwar haben wir 3 Jobs gemacht. Mhm. Wir waren komplett an der Ostküste von Australien unterwegs. Und dort haben wir auf einer Avocado-Farm gearbeitet. Wir haben selber Avocados gepflückt. Es war, glaube ich, mein liebster Job. Und wir haben Blaubeeren gepflückt. Und das war auch ein sehr cooler Job, das war der 3. und letzte Job. Wir haben im Outback von Australien, also das Outback ist einfach nur die Überschrift für dieses riesige Land Australien, wo halt auch einfach mal meilenweit, du warst doch in Australien, oder? Du weißt, wovon ich rede.
Genau, also für alle, die sich das noch nicht so vorstellen können, die Ostküste, von der du gerade geredet hast, ist eigentlich die, die am meisten, wo die Menschen zu Hause sind, sehr belebt, einfach Stadt an Stadt, Ort an Ort, die ganze Küste runter, da reisen auch diese ganzen Busse, wo dann die Backpacker drin sitzen, hoch und runter und die andere Seite ist dann eher ein bisschen trockener, da sind dann mehr Kängurus unterwegs als Menschen und das Outback ist der komplette Rest, riesig.
Die Mitte, einfach alles.
Genau.
Einfach so, wie man das aus diesen Alt-Western-Filmen kennt, wo dieser Holbein so über die Straße geht, das ist das Outback von Australien. Und genau, da haben wir im Outback von Australien oben in Queensland in einem Pub gearbeitet. Mhm. Das war eine wirklich coole Erfahrung, muss ich sagen. Erstmal war es auch eine Herausforderung, weil der australische Slang und vor allem
Outback. Ich wollte sagen, hast du die überhaupt verstanden, die Leute?
Junge. Manchmal, ich stand dort an der Bar und hab die angeguckt wie, was ist das für eine Sprache? Sprichst du Englisch? Was? Was hast du gesagt?
Und mit ihren ganzen Abkürzungen dann auch immer sie irgendwas anders nennen.
Genau, genau. Es gab die unterschiedlichsten Abkürzungen für das Bier. Da musste man erstmal dahinter steigen. Genau. Aha. Und dort haben wir in einem Pub und Hotel gearbeitet. Also es war dieser so richtig urig, so ein richtig uriger Pub im Outback von Australien. Meistens auch Stammgäste einfach, also Farmer, die dort einfach irgendwo leben und das ganze Jahr über arbeiten. Und da habe ich zum einen an der Bar gearbeitet oder ich habe in der Küche gearbeitet oder ich habe Housekeeping gemacht, also die Zimmer gesäubert von dem Hotel bei 45 Grad.
Besorgt man sich denn diese Jobs vorher oder ist es so, dass man ins Land einreist mit so einem Work-and-Travel-Visum und dann erstmal Großalarm, weil du musst erstmal einen Job finden?
Ja, also das wäre meine Empfehlung. Ich würde mich persönlich vorher erkundigen, denn das ist wieder das, was ich angeschnitten habe. Wir hatten eine harte Zeit, Jobs zu finden. Wir haben durchaus manchmal 2 bis 3 Wochen geschaut, bis wir einen Job hatten. Man kann, wie gesagt, jederzeit irgendeinen Job annehmen, ne? Also man kann jederzeit irgendwo in einem Café arbeiten oder Restaurant, die suchen natürlich immer Leute. Es gibt die unterschiedlichsten Seiten und man findet definitiv irgendwo einen Job, wenn man Geld braucht. Ja. Aber nicht alle Jobs zählen für diese 88 Days. Also wenn man mit dem Work and Travel Visum nach Australien geht, Im ersten Jahr hat man die Möglichkeit, noch 2 weitere Jahre dran zu hängen. Darüber kann man sich belesen im Internet. Aber um dieses 2. Jahr Work and Travel genehmigt zu bekommen, muss man 88 Tage in einem bestimmten Bereich in Australien arbeiten. Und nicht jeder Job zählt dort rein. Insofern ist es schlau, sich vorher Gedanken zu machen, wo kann man vielleicht arbeiten, also vielleicht sogar schon eine Jobzusage zu haben, weil man hat zwar 12 Monate Visumzeit, also das Visum ist natürlich 12 Monate, aber die Zeit kann rennen, also die Zeit ist relativ schnell weg und wenn ich monatelang oder wochenlang keinen Job finde, der mich qualifiziert für das 2. Work and Travel Jahr in Australien, dann habe ich halt ein Problem.
Wie viel Geld verdient man da so ungefähr, wenn du sagst Blaubeerfarmen oder Kellnern? Was kann man sich da so ansprechen? Reicht das? Wir haben es gerade gesagt, wie teuer Australien ist zu bereisen. Reicht das da am Ende 0-0 dann rauszukommen, wenn man noch reist oder vielleicht mit einem Plus rauszugehen?
Ja. Also nun habe ich ja auch House-Sitting gemacht, das heißt, ich habe mir ja schon mal 10 Wochen Unterkunft, ja, das ist, also ich habe halt wieder einfach wochenlang nichts bezahlt.
Du schlaues Mädchen.
Schlaues Mädchen. Also ich weiß, so war der Stand letztes Jahr, ich glaube Mindestlohn in Australien waren 17,20 Euro, nagel mich jetzt nicht darauf fest, aber ungefähr 17,20 Euro pro Stunde ist der Stundenlohn.
Aber auch das Bier kostet 17,20 Euro. Das muss man sich halt vor Augen führen.
17,20 Euro, ja. Deshalb muss man viel arbeiten in Australien. ich glaube, um das vielleicht andersrum aufzufahren, ich habe insgesamt genau 88 Tage gearbeitet. Also ich kann ein 2. Jahr Work and Travel in Australien machen. Mhm. Und in diesen 88 Tagen habe ich 8.300 Euro netto verdient. Mhm. Vielleicht mal so rum.
Okay. Und wenn du sagst, du könntest dann nochmal jetzt ein Jahr machen, kannst du jetzt mit 80 dahin gehen und sagen, ich mache jetzt, also muss
ich
schon
bald. Ich
gehe
jetzt mit 80 an die Bar.
Ja, oder? Irgendwas findet sich bestimmt. So hin.
Ich konnte die Leute vorher schon nicht verstehen mit ihrem australischen Slang und dann erst recht nicht mehr mit 80. Was?
Gut, 80 war ein bisschen weit gedacht jetzt, aber kannst du da jetzt 10 Jahre irgendwie? Nee,
kann ich nicht. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und als deutscher Staatsbürger darfst du Work and Travel nur so lange machen, wie du dein 31. Lebensjahr noch nicht erreicht hast. Also ich müsste mich dann demnächst mal bewerben, wenn ich das machen möchte. Nee.
Genau. Okay. Aber neben dem Work in Work and Travel gehört ja auch das Travel zum Travel.
Das ist der schöne Part.
Dann kommt der schöne Part, genau. Wie genau habt ihr das Land bereist und seid ihr dann wirklich auch, wir haben es gerade mal beschrieben, seid ihr die Ostküste lang, seid ihr auch in den anderen Teil, in Anführungsstrichen, in das Känguruland rein oder das was? Känguruland? Wie habt ihr das gemacht?
Ja, unsere Australienplanung, deswegen meinte ich, man muss sich schon so ein bisschen belesen. Australien ist groß.
Ist sehr groß, ja.
Wir waren ein Jahr in Australien, davon eben 88 Tage irgendwo gearbeitet, dann hatten wir natürlich eine Unterkunft oder wir haben House-Sitting gemacht und ansonsten haben wir im Auto geschlafen, in unserem umgebauten Kofferraum. Mhm. Also wir haben ein Auto von anderen deutschen Backpackern in Sydney abgekauft, die hatten den Kofferraum umgebaut, das war richtig cool gemacht. Und wir sind die Ostküste hoch und runter. Also wir sind von Melbourne nach Sydney, von Sydney all die Städte, die du gerade schon gesagt hast, was es an der Ostküste gibt. Man fährt einfach von Stadt zu Stadt.
Alles ist schön.
Genau.
Wo man auch anhält, Strand.
Genau, einfach immer anhalten, wo man will. Also so richtig Roadtrip einfach. Also das würde ich für Australien empfehlen. Also es gibt auch die Variante mit dem Bus, die Ostküste hoch und runter zu fahren. Aber ich würde jederzeit empfehlen, ein Auto oder ein Camper zu nehmen oder was auch immer, je nachdem, wie natürlich auch die finanzielle Lage ist.
Also da muss ich in die Bresche springen für den guten Greyhound-Bus. Also der ist wirklich... Ich habe mir dadurch nämlich Übernachtungen gespart, indem ich nämlich nicht selber gefahren bin, sondern immer 12 Stunden. Also wirklich, die Entfernung an der Küste zwischen diesen Städten sind halt manchmal 8, 10 oder 12 Stunden. Es ist halt einfach der Wahnsinn, wie groß dieses Land ist. Und ich bin über Nacht von einer Stadt in die andere gefahren, also habe mich fahren lassen und habe damals, kann ich jetzt nicht mehr in meinem Alter, aber dann tatsächlich in diesem Bus im Sitzen geschlafen und ohne für eine Übernachtung zu zahlen, einfach dieses, keine Ahnung, $10 Ticket von A nach B gezahlt.
Low Budget.
So kann man auch sparen. Es war aber Low Budget, wie es heute mit meinem Rücken das ginge nicht mehr.
Ja, so haben wir Australien bereist.
Und das alles zu zweit im Auto bei 45 Grad und im Auto geschlafen.
So haben wir Australien erlebt, ja. Es war auch ein schwerer Abschied, muss ich sagen. Unser Auto dann zu verkaufen, war schon hart. Es ist ja irgendwie dein Zuhause, ne? Es war ja dein Zuhause für ein Jahr. Und du bist damit, also ich glaube, insgesamt sind wir damit, ich weiß nicht mehr, 17.000 Kilometer oder so gefahren.
Ja.
Bestimmt. Ja, also unglaublich.
Was ist so eine Erinnerung, die dir, wenn ich Australien sage, in den Kopf kommt, die du nicht vergessen wirst?
Buckelwale. Wir waren in Sydney, haben wir House-Sitting gemacht, als die Buckelwale-Saison war. Also als die Buckelwale einfach an der Küste vorbeigezogen sind. Und also hier zu Hause sehe ich ab und zu mal einen Hasen im Vorgarten rumhüpfen. Und unser House-Sit in Sydney war direkt am Meer, an der Klippe. Und dort waren meine Haustiere oder die Tiere, die ich jeden Tag hüpfen sehen habe, einfach Buckelwale. Unglaublich. Und ich bekomme immer noch Gänsehaut. Also es war wirklich, wir machen Spaziergänge mit unserem Hund, auf den wir aufgepasst haben, und neben dir springen einfach die Buckelwale.
Wow.
Werde ich niemals vergessen. Also wirklich, wirklich ein Erlebnis, was dir einfach unter die Haut geht.
Ja. Ja, und dann auch noch so spontan. Das ist bei mir immer so dieses, man kann das natürlich buchen, diese Touren, und man kann ganz bewusst nach Island reisen oder, ne, aber sowas einfach, das kennen viele auch im Kleinen. Also einfach so einen Moment zu erleben, für den man gerade, den man nicht geplant hat, für den man nichts bezahlt hat, das macht es so besonders.
Ja, wir hatten auch, also irgendwie tatsächlich Wale, denn als wir in Südaustralien unterwegs waren, einfach so, weil wir wussten nicht, was wir machen sollen an dem Tag, und haben einfach eine Fahrt auf so eine ganz kleine Insel bei Melbourne gemacht und sind dort spazieren gegangen. Dort sind auch die kleinsten Pinguine.
Oh.
Genau, deswegen waren wir auf dieser Insel, um diese kleinen Pinguine zu sehen. Und wir standen dort und haben Ausschau gehalten nach dem Pinguin. Und plötzlich ruft Lukas neben mir, oh krass, da ist was im Wasser, was Großes. Und ich dachte mir, oh Gott, was ist da im Wasser? Also, wir waren zum Glück einfach am Land. Das heißt, egal was da im Wasser war, es hätte uns jetzt erstmal nichts tun können. Und was es war, war ein Orca. Es war einfach ein Orca. Wir sind dann auch die Klippe entlang gerannt, um mit diesem Orca mitzuhalten, weil wir den halt einfach filmen und fotografieren wollten.
Oh.
Und wir haben einfach einen Orca gesehen.
Wow. Ja, und das klingt alles so toll, und das sieht im Internet auch alles so toll aus.
Ja.
Und trotzdem möchte ich einmal fragen, du hast es vorhin beschrieben, dieses immer mal wieder zu Hause sein, die Freunde, die Familie warten auf einen, dann ist man aber auch wieder Monate weg.
Ja.
Wo machst du Abstriche, um dieses Leben so zu leben, um deinen Reisestil so zu leben?
Also man muss sich bewusst sein, das hat mich oft eingeholt auf Reisen, man verpasst halt auch diese Schlüsselmomente von Freunden und Familie zu Hause, ne? Also man ist halt an Ereignissen nicht dabei. Also viel, was einfach so abgeht in dem Leben von deinen Freunden und deiner Familie, bekommst du ja nicht mit. Also ich sage immer zu meiner besten Freundin, im Endeffekt bin ich nur einen Anruf entfernt. Das ist schön zu wissen, dass man durch heutige Technologie jederzeit irgendwie kommunizieren kann, aber es ist halt einfach was anderes, sich umarmen zu können oder den Sommer mit Freunden und Familie zu verbringen, gemeinsam draußen zu sitzen. Und machen wir uns nichts vor, Eltern und Großeltern werden auch nicht jünger.
Ja, klar.
Also dir wird halt auch einfach bewusst, dass das Leben dreht sich natürlich weiter für alle, die auch zu Hause sind. Dein Leben dreht sich weiter, das Leben deiner Freunde dreht sich weiter. Und ich hatte ganz oft Heimweh gehabt und wollte nach Hause tatsächlich, weil jetzt einfach, das tut dir halt einfach im Herzen weh, wenn du so lange, so weit entfernt von deiner Heimat irgendwie bist. Also zumindest dann, wenn du auch gerne zu Hause bist, wenn du ein stabiles Familiennetz oder gute Freundschaften hast, ne? Dann möchte man ja auch irgendwann wieder zurück nach Hause gehen.
Ja.
Also mein Fazit nach 15 Monaten Weltreise ist, dass es eine unglaublich schöne Zeit war, aber ich würde nicht nochmal so lange am Stück weg sein wollen.
Mhm.
Also dadurch, dass ich mir jetzt dieses Leben so aufgebaut habe, indem ich immer wieder nach Deutschland zurückkommen kann für ein paar Wochen, um hier wieder zu arbeiten und dann zu gehen, ist das der perfekte Flow für mich, um die Welt zu sehen, aber zeitgleich auch immer wieder nach Hause kommen zu können.
Ja.
Denn es ist hart und man bekommt Fernweh, man bekommt Heimweh einfach, wenn man so lange unterwegs ist.
Ja, beides. Also wenn man beides, zu Hause ist, Fernweh, und wenn man
ist Heimweh. Ich glaube, es ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ich werde auch ganz oft gefragt, wie ist es, von Weltreise zurückzukommen? Und tatsächlich kann ich das nicht so richtig beantworten, denn du hast jetzt rausgehört, dass ich nie wirklich zurückgekommen bin. Also ich gehe immer wieder los, weil ich Angst habe vor dem Moment, an dem ich sagen würde, okay, das war's jetzt erstmal mit Langzeitreisen. Also das war's. Ich gehe jetzt wirklich zurück in diesen Job als Krankenschwester und ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr und so wie das halt eigentlich so läuft. Und davor habe ich Angst.
Ja. Es gibt diesen Schlag Mensch, glaube ich, zu denen gehöre ich auch, die genau diese Angst oder diesen Antrieb, ne, es ist ja, Angst ist ja immer ein Antrieb, eine Energie in sich tragen, dass sie immer wieder weg müssen und nirgendwo auch so richtig ankommen wollen. Ja. Das ist ja auch gar nichts Bemitleidenswertes.
Ja. Nee, gar nicht. Ja.
Eher so dieser ständige Antrieb. Aber wie schön, dass du was gefunden hast, womit sich das dann eben kombinieren lässt. Weil viele Menschen, glaube ich, tragen das in sich und würden das sehr, sehr gerne machen und haben einfach die äußeren Umstände dafür überhaupt nicht. Jetzt geht's bald schon wieder los. Du hast es gesagt, du warst im Sommer zu Hause. Kannst du uns sagen, was deine Bucketlist als nächstes für dich bereithält?
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt. Ich war im Sommer zu Hause. Also wir sind Anfang des Jahres waren wir noch in Australien. Dann waren wir in Thailand, dann Indonesien und Malaysia. Und dann sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Das war ungefähr Ende Mai oder so. Ja, Ende Mai. Seitdem sind wir zu Hause. Und jetzt krabbelt es schon wieder unter den Fingern. Also obwohl ich gesagt habe, ja, ich habe Heimweh und ich möchte Freunde und Familie haben, habe ich auch die andere Seite der Medaille, die mir schon wieder sagt, okay, du musst los. Geh die Welt entdecken. Ab raus. Genau, insofern wird es jetzt Vietnam für 4 Wochen. Aber wir möchten den Dezember zu Hause sein, denn auch das haben wir auf unserer Reise gelernt, dass wir an Weihnachten definitiv zu Hause sein möchten. Also egal, wo wir in der Welt unterwegs sind, der Dezember ist so ein Dreh- und Angelpunkt, an dem wir gerne zu Hause in der Heimat sein möchten.
Toll.
Deswegen kommen wir dann zurück für den Dezember. Und Mitte Januar geht es für 4 Wochen nach China und danach 8 Wochen Japan. Und Japan mit House-Sitting.
Wow. Ja. Ganz anderer Teil der Welt wieder, ganz andere Kulturen. Da wirst du sicherlich auch wieder ganz, ganz viel zu berichten haben und ich freue mich ganz doll darauf.
Ja.
Und danke dir sehr für deine Zeit, die du dir heute noch genommen hast, für deine Energie trotz Frühschicht, Intensivstation hier nochmal ordentlich Gas zu geben. Danke dir.
Sehr, sehr, sehr gerne und es freut mich riesig, dass du mich eingeladen hast zu dem Podcast und ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps und Tricks teilen für alle.
Auf jeden Fall. Ich finde, es waren vor allem so super spannende Erkenntnisse. Also, dass es nicht unbedingt jetzt einen digitalen, remote-fähigen Job braucht, um in der Welt unterwegs zu sein. Dass es unter Umständen eben auch mit so einem klassischen Job, wie dem einer Krankenpflegerin geht. Ich weiß nicht, ob das alle auf dem Schirm haben. Also, mir war das nicht bewusst. Und dass es so viele Wege gibt, auch lange Zeit im Ausland zu sein oder ja mal einen Jahresurlaub 3-4 Wochen kostengünstig wirklich im Ausland zu verbringen, sogar in den teuersten Städten der Welt. Also das fand ich jetzt so mit am spannendsten. Danke dir.
Sehr gerne.
Ja, und wenn ihr auch noch mehr erfahren wollt von Aileen, dann schaut mal in den Shownotes dieser Folge vorbei. Da verlinke ich euch nämlich ihren Instagram-Account und ihren Reiseblog. Da findet ihr ganz viele Infos drauf. Und ihr wisst, was kommt. Die Hausaufgabe bis zur nächsten Folge. Schenkt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Das ist ähnlich wie beim House-Sitting. Die brauchen auch wir hier in der App, in der ihr uns gerade hört. Und schickt diese Folge an alle Menschen in eurer Umgebung, die die Geschichten und Tipps von Aileen unbedingt hören sollten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann gibt's dann in 2 Wochen auch wieder eine nächste Folge von Wie reist du? Wenn nicht, ich überprüfe das, jeder einzelne Hörer, jede einzelne Bewertung, dann hören wir hier auf mit dem Schnack. Nein, ist natürlich Quatsch. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut, ciao.